Aktiv Radio Interview.
Herzlich willkommen bei Aktiv Radio Interview oder besser gesagt Aktiv Radio Gespräch. Politik, Wirtschaft, Kultur, über 500 Gespräche haben Sie in den letzten zweieinhalb, knapp drei Jahren dürfen auf Aktiv Radio hören. Und eigentlich können wir sagen, bei jedem Gespräch, einmal mir ist es so gegangen, habe ich gesagt, ist jetzt die Stunde schon durch? Und ich bin überzeugt, das bringen wir auch heute her. Wir haben einen Mann hier. Er ist Jahrgang 1972. Er war lange in einem Verband oder in Verbänden, wo man vielleicht ein bisschen weniger wahrgenommen hat. Und er war auch nicht so publik. Und er ist jetzt zu einer Person geworden, die ins Rampenlicht hineingeschmettert wurde. Er ist Gewerbeverbandsdirektor geworden und hat nach einer Zeit, in der Gewerbeverband so ein bisschen Turbulenzen hatte, jetzt bereits relativ viel Ruhe hineingebracht. Und jetzt wird er uns erzählen, wie wird der Gewerbeverband sich in Zukunft positionieren? Gehört man wieder etwas vom Gewerbeverband? Oder hat der Gewerbeverband seine Griffigkeit ein bisschen verloren? Ich begrüße ganz recht herzlich den Urs Fuhrer, wie gesagt, Direktor vom Schweizerischen Gewerbeverband.
Grüezi Sauser, vielen Dank für die Einladung.
Urs Fuhrer, Sie sind vorher bei den Schöckeli gewesen, sage ich so ein bisschen despektierlich, oder? Also Sie sind ein Verbandsmensch und sind Leiter vom Schoko-Suisse, heisst das Ding, glaube ich. Ist das richtig?
Ich habe 10 Jahre lang einen wunderbaren Verband geleitet, den Verband von der Schweizer Schokifabriken. Unter anderem bin ich aber auch in dieser Zeit Co-Geschäftsführer von der schweizerischen Nahrungsmittelindustrie. Und ein weiterer Verband, den ich geleitet habe, das ist ein Verband, der Bisco-Suisse heisst. Das ist der Verband von der schweizerischen Durbachwaren und Zuckerwarenhersteller. Ich habe gesehen, als ich hierher gefahren bin, auch ein Mitgliedunternehmen von Bisco-Suisse ist gerade hier in unmittelbarer Nachbarschaft zu ihrem Studio. Das hat mich natürlich gefreut, dass also die KMU-Landschaften, wo ich mich seit 10 Jahren bereits schon drin aufhalte, und das ist das, was ich gemacht habe.
Also das ist richtig, also so hier neben unserem Studio ist die Firma Fortisa, die Buns macht. Buns kennt jeder von uns, wo man bei einem McDonald's ist gesehen und reinbissen hat in einen Burger rein. Das sind die Brötchen und es sind glaube ich etwa 600'000 Brötchen, die hier täglich produziert werden und in die ganze Schweiz gehen. Nochmal, eigentlich wäre es noch schön gewesen, sie wären immer noch bei der Schoko-Suisse, weil die hätten sie uns nämlich irgendeinen Korb mit Schöckeli mitgebracht. Oder? Jetzt ist das nichts gewesen, gar nichts, sondern sie bringen nur eine Kratte voll Sorgen mit für die Schweiz und für die Industrie und für das Gewerbe. Wie war der Wechsel gewesen? Also, haben sie gefunden, 10 Jahre Schoko-Suisse, Bisco-Suisse ist genügend, es reicht jetzt, oder? Die funktionieren ja, die Leute konsumieren ja die Hamburgers und konsumieren ja die Schöckeli. Jetzt werde ich etwas Neues machen.
Ja, ich hatte Lust auf etwas Neues und die Gelegenheit, da der Schweizerische Gewerbeverband dürfen zu leiten, ist natürlich eine grosse Herausforderung, wo ich nach 10 Jahren in diesem Verband oder in diesen Verbänden, die ich geleitet habe, auch sehr gerne angenommen habe. Es ist auch eine logische Fortsetzung von meiner Karriere, die ich bislang gemacht habe. Ich bin inzwischen etwa 20 Jahre bei Wirtschaftsverbänden tätig. Ich habe am Anfang bei Economisys gearbeitet, bin dann zurück in meine Branche, wo ich eigentlich ursprünglich herkomme, in die Treuhänder- und Wirtschaftsprüfungsbranche. Ich habe in der Geschäftsleitung vom Expert Suisse, das ist der Branchenverband von dieser Berufsgattung, gearbeitet, bevor dass ich dann 2014 zu Schoko-Suisse und Bisco-Suisse gewechselt haben.
Also Sie sind ein richtiger Vereinsmeier. Also, nein, Sie sind der Vereinsfuhrer eigentlich. Ich denke immer, es gibt so viele Verbände, die übergreifend sind und untergreifend sind. Also ich habe da eine Liste davon. Also wenn ich jetzt so würde beim Alphabet anfangen, es würde gar nicht aufhören. Es gibt einen HWS-Verband, Holzwerkstoffe. Es gibt einen Schweizerischen Bauernverband, den kennen wir jetzt. Den Baumeisterverband kennen wir auch. Da gibt es Swiss Textil, Swiss Mem kennen wir vielleicht auch. Also es gibt Verbände bis an Bach runter. Ist es eigentlich überhaupt notwendig, oder könnte man sagen, aus dieser riesen Liste über 2 A4-Seiten über, oder? Wo ich nur, würde sagen, ein Drittel habe ich schon vom Namen gehört und 2 Drittel habe ich gar noch nie gehört, zusammenstreichen, aufhören und nicht so Mikrointeressen wahrnehmen, sondern übergreifend für die Wirtschaft, übergreifend, vielleicht für Bauernverbände noch, die braucht es vermutlich immer noch. Und dann ist fertig. Müssen Textiler auch noch einen Verband haben? Ist das notwendig? Oder ist das eigentlich Industrie oder ist das einfach Gewerbe?
Das ist eine ganz gute Frage und ich kann Ihnen sagen, ich habe das auch schon mich ein paar Mal gefragt in meiner Verbandskarriere. Ich habe übrigens auch vor der Verbandskarriere eine andere Karriere gemacht. Also ich kann auch Geld verdienen, ich weiss, wie man eine Rechnung schreiben tut. Ich habe in der Unternehmens- und Rechtsberatung gearbeitet, bevor dass ich dann 2004 den Schritt in die Wirtschaftsverband gemacht habe. Aber zurück zu Ihrer Frage. Natürlich, wir haben eine recht grosse, ausgeprägte Verbandsvielfalt, nicht nur bei den Wirtschaftsverbänden, sondern generell, wir sind ja eigentlich ein Land der Vereine in der Schweiz, ein Land der Verbände. Bei den Wirtschaftsverbänden ist es in der Tat so, dass wir verschiedene Branchen haben und die Branchenverbände nehmen ihre ganz spezifischen, branchenspezifischen Aufgaben wahr. Insbesondere mit Blick auf die Ausbildung der Fachleute, insbesondere mit Blick auf die Berufsbildung. Übergeordnete Interessen, und das ist ganz wichtig, die werden wahrgenommen durch die Dachverbände. Und umso wichtiger ist es, dass wir eben starke Dachverbände haben. Und da ist der Schweizerische Gewerbeverband einer von diesen Dachverbänden. Und meine Aufgabe und meine Herausforderung, die ich auch sehr gerne jetzt anpacken tue, ist, mit dem Schweizerischen Gewerbeverband wieder die starke Stimme von den gebündelten Interessen wahrzunehmen.
Ist der Choco Suisse ein Unterverband und ist der auch wieder in einem Überverband drin gewesen?
Choco Suisse war auch Mitglied von einem Dachverband. Choco Suisse war bei der Economisys angesiedelt, beim anderen schweizerischen Wirtschaftsdachverband, weil sich die Jockey-Industrie als Industrie versteht. Aber es ist natürlich jetzt dann auch mein Anliegen, dass wir auch aus dieser Branche dann neue Mitglieder gewinnen im Gewerbeverband. Ich glaube, das ist etwas, das ich noch wieder angattige.
Hat man Ihnen übrigens als Abschiedsgeschenk bei Choco Suisse irgendwie lebenslang wöchentlichen Schokokorb versprochen?
Ja, das wäre schön, aber es geht schon in die Richtung. Also ich habe ein Jahresabo bekommen an Schoki-Produkte und ich komme regelmäßig Pakete über von meinen ehemaligen Mitgliedern, die mich jetzt das Jahr lang noch verwöhnen.
Aber nachher ist fertig?
Ja,
vielleicht geht es weiter.
Vielleicht geht es ja dann weiter, wir werden es sehen.
Also wenn Sie nochmal kommen zu uns ins Interview, dann möchten wir gerne ein bisschen partizipieren, weil ich habe nämlich wahnsinnig gerne Schoki und Guzzeli etc.
Abgemacht.
Gehen wir zurück zu Ihnen, Urs Fuhrer, Direktor vom Schweizerischen Gewerbeverband. Sie sind Jurist, Rechtsanwalt. Und da ist immer meine Frage an die das Worte sind, die Ökonomen und Rechtsanwälte. Ist euch nichts Gescheiteres eingefallen zum Studieren?
Ich komme aus einem Umfeld, das eigentlich normal ist, eine Lehre zu machen. Also ich bin der einzige Akademiker in meiner Familie. Mein Vater war Strassenbaupolier. Meine Mutter hat ihre Lehre abgebrochen, als sie schwanger war, und hat sie dann nachgeholt, den Lehrabschluss nachgeholt mit 50. Und darum habe ich auch heute noch sehr grosse Bewunderung für meine Mutter. Mein Bruder hat eine Lehre als Autolackierer gemacht und ich bin so quasi das schwarze Schaf in der Familie. Die Lehrer haben gesagt, ich soll ans Gymi gehen. Meine Mutter hat immer gesagt, mach wieder eine Lehre. Aber ich bin dann ans Gymi gegangen und dann hat mich das eigentlich interessiert, dann einen Schritt weiter zu gehen. Ich bin dann nachher an die Universität St. Gallen gegangen, habe mich dann nach dem ersten Jahr für JUS entschieden und habe dann aber sehr schnell abgeschlossen. Ich mag mich erinnern, an meinem 24. Geburtstag die letzte mündliche Prüfung gehabt, habe dann auch sehr schnell so als Patent gemacht. Und dann erst habe ich das Gefühl gehabt, jetzt habe ich einen Beruf, jetzt bin ich gleichgestellt mit dem Umfeld rundherum. Die haben alle Lehre können machen, die haben schon einen Beruf. Ich habe dann auch einen Beruf gehabt und dann bin ich gestartet ins Berufsleben.
Und wieso haben Sie sich für JUS entschieden? Also St. Gallen ist ja für die Ökonomie eigentlich bekannt, BWL, VWL. Und später erst ist in St. Gallen dann, das Studium von der Jurisprudenz dazugekommen. Warum haben Sie sich für das entschieden und sind nicht Ökonom geworden?
Das Studium von der Recht, das ist schon ein länger Bestandteil von der Universität St. Gallen oder von der HSG, wie sie damals noch geheissen hat. Mich haben die Themen einfach interessiert und ich habe dann auch gesehen, mal, das ist etwas, mit dem kann man nachher arbeiten. Das ist ein Handwerk, das man da lernt. Und das ist mir eigentlich auch in dem Sinn nachgelegen, oder, dass ich dann nachher auch können sagen, ich habe jetzt das Handwerk von der Juristerei gelernt und ich kann etwas und ich kann mich dann nachher auf dem Arbeitsmarkt damit bewähren.
Und dann der erste Job, ist der gerade bei der KPMG gewesen?
Also wenn man ein Jus-Studium abschliessen tut und dann noch ein Anwaltspatent machen will, dann muss man eine gewisse Zeit arbeiten bei Gericht. Ich habe dann das auch gemacht. Ich war dann Gerichtsschreiber gewesen, eine Weile lang, aber ganz kurz.
In welchem Kanton haben Sie das gemacht?
Ich habe das im Kanton St. Gallen gemacht, wo ich auch studiert habe. Ich habe dann dort weitergezogen und habe dann nachher auch rassiges Anwaltspatent gemacht und bin dann nachher Ende 90er Jahre zur KPMG gegangen.
Sind Sie jemals selber vor Gericht gegangen? Also nicht, weil Sie angeschuldigt worden sind, sondern weil Sie Klienten haben?
Nein, das hat mich eigentlich nie interessiert. Also streiten vor Gericht.
Also keine forensische Tätigkeit?
Ich habe nie forensische Tätigkeit angestrebt, sondern mir hat es wirklich gefallen, wie der KPMG bei einem Beratungsunternehmen können mit dem Unternehmen arbeiten. Und ich konnte als junger Berufsmann können in verschiedene Branchen einschauen, mit Unternehmen von verschiedenen Grössen auch zusammenarbeiten. Das war eine super spannende Zeit.
Aber Sie sind ja dann relativ klein in die Verbandstätigkeit, glaube ich, mit 30 oder so. Sind Sie in die Verbandstätigkeit reingekommen?
Mit 32, um genau zu sein. Das war ein Inserat, das ausgeschrieben war. Und mich hat schon immer die Politik und die Wirtschaftspolitik besonders interessiert. Und darum habe ich mich dann auf das gemulden. Und danach habe ich dann eben den Grundstein gelegt für die letzten 20 Jahre, wo ich in Verband tätig
war. Ist das vielleicht auch ein bisschen so gewesen, als wenn man bei der KPMG ist, dann schafft man vielleicht mal bis um 10 Uhr zu oben oder um 12 Uhr zu oben, oder? Und dann kommt noch der Chef und sagt, bist immer noch nicht fertig. Und sobald man mit einem Verband ist, ist halt dann irgendwie ein Licht erlöschen, ist 17.00 Uhr und Türen aufmachen ist um 9 Uhr morgens.
Ich kann Ihnen sagen, ich arbeite heute häufig bis am Abend um 10 Uhr oder auch noch länger. Es ist für mich das innere Feuerzelt. Also ich mache immer das, was ich Freude daran kann, was ich möchte machen, wo ich begeistert bin und dann nachher tue ich auch nicht Stunden zählen.
Sie sind ja jetzt gefordert, indem Sie zu einer öffentlichen Person sind worden plötzlich. Also so ein bisschen aus der Deckung raus, hinter den Schöckeli und den Biskuit, sind Sie jetzt reinkatapultiert worden in die Öffentlichkeit rein. Liegt Ihnen das? Ist das etwas, was Sie gesucht haben? Oder hindert das eher am produktiven Arbeiten?
Nein, ich glaube, das ist ein Instrument, das man einsetzen kann, zum Arbeiten, zum Ziel zu erreichen. Oder? Das ist etwas, wo wir jetzt auch wie heute miteinander können, etwas diskutieren können, das dann ins Land rausgesendet wird. Und das ist also ein Mittel, das ich gesehen, wo man kann einsetzen kann. Und ich habe einen grossen Spass, um das Mittel von der Publizität einzusetzen.
Was ist eigentlich im Gewerbeverband passiert? Also, die hatten ja einen direkten gewählt, das ist der Enrique Schneider. Der hat nachher ein Problem bekommen. Oder ich muss umgekehrt sagen, der Gewerbeverband hat zuerst ein Problem bekommen. Der Felix Müller, Redakteur und ehemaliger Chefredakteur von der NZZ am Sonntag, hat sich irgendein gesagt, und ich fange jetzt gegen Gewerbeverband an zu schiessen. Das ist eine SVP-nähe Institution geworden, das ist mir unsympathisch, und jetzt wird geschrieben gegen den Gewerbeverband. Und irgendein hat das vielleicht nicht ganz gefruchtet gehabt, und dann hat man nachher eine Person vorgezogen und hat direkt gegen Enrique Schneider angeschrieben, der designierter Direktor war. Also er wäre der Nachfolger geworden, also wäre eigentlich dort, wo Sie jetzt stehen, wäre er gewesen. Und der Gewerbeverband hat angefangen zu kriegen intern miteinander. Und es war die Frage, der Herr Regazzi als Präsident ja, von dem Gewerbeverband, Sie sind ja operativer Direktor und der Regazzi ist der Präsident, ist so eine Art Gewissensfrage gestellt worden an den Gewerbeverband, wie wollen wir überhaupt weitermachen? Der Gewerbeverband selber hat ja dem Enrique Schneider eigentlich den Rücken gestärkt und hat gesagt, die NZZ am Sonntag kann schreiben, was sie will, das ist eigentlich Wurst, oder? Du bleibst unser Direktor und irgendwann ist man dann halt trotzdem eingeknickt. Dann waren sie noch bei Schokoswiss gesehen. Haben Sie jemals gedacht, dass das Theater dazu könnte führen, dass Sie mal Direktor werden vom Gewerbeverband?
Schauen Sie, mein Job ist nach vorne zu schauen. Mein Job ist eigentlich, jetzt Kräfte zu bündeln und eine ganz wichtige Aufgabe, die der Gewerbeverband hat, auszuführen. Als ich angekommen bin beim Gewerbeverband, da habe ich festgestellt, dass der Gewerbeverband so ein bisschen in einer Zwischenphase war. Er ist dort geführt worden von zwei Vizedirektoren im Co-Leitungssystem. Ich bin im Mai, habe ich am 1. Mai-Tag der Arbeit übrigens, habe ich meinen ersten Arbeitstag angetreten gehabt und bin dort gut aufgenommen worden. Mir war es wichtig, dass ich sehr rasch Mitglieder kennenlerne und dass sie auch mich kennenlernen tun, dass auch eine Vertrauensbasis entsteht. Und darum bin ich in diesen Monaten Mai, Juni fast jeden Tag unterwegs gewesen, in der ganzen Schweiz. Das ist ja auch die Saison der Generalversammlungen, Delegiertenversammlungen. Ich bin dort auftreten, habe Leute kennengelernt und das ist mir ganz, ganz wichtig gewesen, dass man wirklich zusammen führen schauen. Und da habe ich jetzt wirklich den Eindruck, wir haben jetzt eigentlich das geschafft, dass wir führen schauen. Wir haben ganz viele wichtige Dossiers auf dem Tisch. Und das ist mein Ansporn, dass ich mit dem Gewerbeverband eben kann in die Zukunft schauen und die Zukunft gestalten. Und das, was der Gewerbeverband auch in der Vergangenheit aufgebaut hat über die letzten paar Jahre, kann weiterhin erfolgreich weiterführen.
Ist der Direktionsjob denn ausgeschrieben worden? Oder ist das unter der Hand passiert?
Er war ausgeschrieben, ich bin dann aber auch angegangen worden von einem Headhunter.
Also ganz klassisch.
Genau.
Die haben gesagt, mir das ist ein wichtiger Job, da hat man ein Profil gemacht. Und hat man dann gesagt, oder der Herr Bigler, der vorher Direktor war, war ja einer, der, wenn wir sagen, die Sache beim Namen genannt hat, relativ laut und klar. Und die einen haben das cool gefunden und die anderen haben gefunden, ups, jetzt ist es nicht so gut. Ist der in Ihrem Profil, das Sie gelesen haben, was gefordert ist von diesem neuen Direktor gestanden, bitte nicht so wie Hans-Ulrich Bigler, nicht so laut?
Nein, das habe ich nicht gelesen. Und ich finde es auch wichtig, dass der SGV laut ist, auch in Zukunft. Der muss gehört werden, weil er ist ganz ein wichtiger Verband. Und wir haben genügend Themen, wo wir wirklich jetzt dafür sorgen müssen, dass wir in diesem Land für sie kommen. Und da bin ich der Meinung, dass man da muss auch als Profil weiterhin so pflegen, wie es gepflegt worden ist in der Vergangenheit. Ich bin ein anderer Mensch natürlich, aber nichtsdestotrotz, mir ist es wichtig, dass man gehört wird.
Noch zu Ihrer Person, vielleicht gehen wir dann nachher wirklich über zum Gewerbeverband an und für sich. Also Sie sind als politische Softie bezeichnet worden. Und wenn man nachher gewisse Sachen von Ihnen liest, kann man das eigentlich nicht wiederholen. Das stimmt eigentlich gar nicht, oder? Sie können das schon nennen, so wie man es halt sollte nennen. Aber trotzdem, woher kommt das? Sie sind bei der FDP, Mitglied von der FDP. Woher kommt das, dass man sagt, da der neue Direktor vom Schweizer Gewerbeverband ist ein kleiner politischer Softie?
Ja, die Journalisten schreiben ja noch viel. Ich glaube, wichtig ist das, was ich mache. Und wenn sie jetzt schon festgestellt haben, dass das offenbar gar nicht stimmt, dann ist das eigentlich auch richtig so. Ich habe eigentlich immer die Sachen beim Namen genannt und ich werde es auch in Zukunft machen. Es ist richtig, ich bin Mitglied von der FDP. Das ist mein Kompass, die Freiheit ist mein Kompass. Und die FDP steht für mich, für die Orientierung, die Freiheit an erster Stelle.
Sie haben mal gesagt, Entschuldigung, Sie sind gegen journalistisch Mainstream, Sie sind gegen Thesenjournalismus, Sie sind gegen linkslastigen Journalismus. Also Sie haben mal so richtig ausgeteilt gegen Journalisten. Das ist natürlich ein Anfang als Direktor, der vielleicht nicht gerade so wahnsinnig positiv ist, wenn Sie die über Sie schreiben, nachher zuerst mal sagen, ihr seid eigentlich ein bisschen spezielle Gattung.
Ja, aber ich glaube, man muss einfach auch da die Sachen beim Namen nennen. Und es war mir ein Anliegen, gewesen, auf gewisse Sachen hinzuweisen. Ich habe das auch aufgehängt an einem ganz konkreten Beispiel. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man eben auch aufzeigen tut, dass es nicht in Ordnung ist, wenn man mit einem Bias berichten, wenn man Berichterstattung so machen, die nicht in Ordnung ist. Und da will ich auch weiterhin darauf hinweisen.
Wir haben Ihnen ja dort vorgeworfen, Sie seien ein bisschen nachtragend. Es war irgendein Artikel im Jahr 2014, es wäre jetzt 10 Jahre her, wo man gesagt hat, die Schöckeli-Leute, die sind eine starke Lobby und die sind gegen Zuckerproblematik, dass man die allzu stark diskutiert. Und dass das wieder aufpoppt, ist dann nachher viel später, also 10 Jahre später.
Ja, es war weniger als 10 Jahre gewesen, aber es hat sehr einen aktuellen Bezug und darum haben wir es auch gemacht. Der Aufhänger ist nämlich der, dass wir jetzt einen Plan haben vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen, wo möchte Werbeverbot aussprechen, Werbeverbot erlassen für bestimmte Lebensmittel, sogenannte ungesunde Lebensmittel, das heisst Lebensmittel mit einem höheren Salz, Zucker und Fettgehalt. Und das ist natürlich ein Trigger dann losgelöst worden bei mir, wo ich gefunden habe, da muss man jetzt auch denen, die jetzt sich bereits schon in Stellung gebracht haben von den Medien, auch ein bisschen teilen.
Also da geht es eigentlich über das Übergeordnungsthema Verbote. Also noch mehr Verbot und noch mehr Verbot und noch mehr Verbot.
Korrekt. Und ich bin der Meinung, wir haben schon genug Verbote. Wir sollten aufhören, immer alles zu verbieten. Ich bin gegen einen Staat, wo den Bürgerinnen und Bürgern sagt, was sie den ganzen Tag tun und lassen müssen. Sondern man sollte wirklich auch vom gesunden Menschenverstand ausgehen, von unseren Mitbürgern und Mitbürgern. Ich bin gegen einen State und das ist eine grosse Überzeugung von mir.
Sie haben dort auch noch gesagt, ich bin gegen selbstgerechte Moralapostel, gegen Moralhüter in den Medien. Ich glaube, das kann jeder unterschreiben, oder nicht?
Ich kann es.
Was ist für Sie ein Moralapostel? Was macht er?
Ich stelle immer wieder fest, dass es Tendenzen gibt in den Medien, aber auch sonst Diskussionen, wo man versucht, zwischen gut und böse, gut und schlecht zu urteilen. Und ich meinte, das ist einfach zu einfach. Es gibt Diskussionen, die manchmal unangenehm sind, wenn man sie führen muss, weil sie vielleicht gerade gegen den Zeitgeist sind. Und man muss sie aber führen. Und ich finde es nicht in Ordnung, wenn man dann, wenn man ein bisschen im Wind raussteht und gegen den Zeitgeist anreden tut, dass man dann quasi in unethischen Ecken gestellt wird, dass man da upgraded wird oder downgraded wird, dass man da abgemacht wird. Und da dagegen wehre ich mich.
Es geht ja vom Zeitgeist. Und da kann man sagen, der Zeitgeist wird eigentlich von wenigen definiert. Er wird nachher massiv in den Medien multipliziert. Und dadurch bekommt er eine gewisse Grundlage über. Und wenn man nachher rausgehen würde, ich sage immer, zum Beispiel, jetzt gehen wir zu Berni Bahnhof und die 200 Leute, die einfach per Zufall durch den Bahnhof durchlaufen, nach dem Zeitgeist befragen, ob sie mit dem einverstanden wären oder nicht, dann würde wahrscheinlich, das sage ich jetzt, ohne dass ich eine Statistik gemacht habe, vermutlich sagen die meisten, weißt du was, das ist nicht mein Thema, ich muss jetzt arbeiten oder ich muss heim kochen oder du, meine Tochter ist krank und ich habe ein familiäres Problem, das ich noch lösen muss, hör auf mit deinem Genderstern oder irgend so etwas. Sehe ich das richtig? Sehen Sie das auch so?
Ich sehe das absolut auch so. Machen wir doch mal so eine Umfrage. Also ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass man auch so ein bisschen bodenhaftig behalten tut in den Diskussionen. Viele Diskussionen, die geführt werden, die sind in der Tat abgehoben. Und ich glaube, die Leute haben häufig andere Sorgen als die Sachen, die sie jetzt genannt haben. Und man muss die Leute dort abholen, wo sie stehen. Sonst verliert man das Volk.
Machen wir einen Hüpfer zum Gewerbeverband. Sie haben 230 Mitgliedsverbände, so steht es immer im Internet drin, vertreten die Interessen von rund 600'000 KMUs. Das ist mega viel, oder? Und dahinter stehen Millionen von Menschen. Wenn Sie sich jetzt überlegen, ich bin der operative Direktor von Millionen von Menschen. Wie kommt man sich da vor?
Ja, das ist jetzt schon ein bisschen vereinfachendes Bild, oder? Ich kann vielleicht kurz erklären, wie ein Dachverband funktioniert. Der Dachverband hat Mitglieder, also Mitgliederverband. Wir haben 230 Branchenverbände ungefähr und dann die kantonalen Gewerbeverbände. Das sind unsere Mitglieder und die vertreten die Unternehmen, die grosse Anzahl von Unternehmen, die sie vorhin gerade gesagt haben. Wenn man genauer heranschauen tut, so stellt man fest, dass von diesen KMUs die ganz überwiegende Anzahl wirklich KUs sind, also Kleinunternehmen. Das sind Unternehmen von 1 bis 10 Mitarbeitenden. Und ich glaube, dem muss man eben auch Rechnung tragen, oder? Wenn man über wirtschaftspolitische Themen reden tut. Gerade wenn es um Regulierungsthemen geht. Wir haben viele Regulierungsthemen jetzt auf dem Tisch, wo vielleicht für ein grosses Unternehmen und Konzern mit mehreren hundert oder mehreren tausend Mitarbeitenden vielleicht einfacher umsetzbar ist, als jetzt so ein Unternehmen, das 7, 8, 12, 15 Mitarbeitende hat. Und dem wird in meiner Wahrnehmung zu wenig Beachtung geschenkt.
Trotzdem ist es eine riesengroße 230 Mitgliedsverbände bei Ihnen. Kennen Sie alle 230? Also wenn ich jetzt sagen würde, Sie mir die bitte aufzählen alphabetisch, würde das funktionieren? Oder umgekehrt gefragt, als Sie Ihren Job angetreten haben, sind Sie auf die Liste gegangen, wenn ich das vorher gemacht habe? Und gesagt, da gibt es auch noch. Das gibt es auch noch. Das ist aber überraschend.
Selbstverständlich bin ich die Liste durchgegangen und ich hatte auch die ein oder andere Überraschung gehabt, wie Sie auch. Aber nochmal, mir ist es wirklich wichtig, dass ich die Mitglieder sehr schnell kennenlerne und darum bin ich in den ersten zwei Monaten eigentlich praktisch jeden Tag unterwegs gewesen zu diesen Mitgliedunternehmen, zu den wichtigen Mitgliederverbänden, um eben dort dann auch die kennenzulernen.
Also gibt es auch wichtigere und weniger wichtige?
Ja, es gibt grössere und weniger grössere. Ich würde es mal so sagen.
Grösse gleich wichtig?
Ich würde das nicht so sagen. Sondern es gibt Mitgliederverbände, die Gewicht haben, die sehr grosses Gewicht haben. Das heisst nicht, dass die kleineren Mitgliederverbände weniger wichtig sind. Weil ich stelle gerade beispielsweise in der Berufsbildung immer wieder fest, dass auch kleinere Branchenverbände unglaublich wichtige Arbeit leisten tun in der Ausbildung der Fachkräfte. Und dem muss man Rechnung tragen.
Gehen wir rasch zur Energie. Das ist ein persönliches Hobby von mir und darum bin ich immer wieder froh, wenn ich einen Vertreter von der Wirtschaft oder vom Gewerbe hier habe, damit ich über die Energie ein bisschen reden kann. Ich mache ein Beispiel. Der Kanton Bern kommt von der Nationalbank 300 Millionen nicht über, wo er sich gewöhnt ist, dass die Nationalbank das ausschüttet. Und jetzt soll ich das ein bisschen vereinfachen. Dann läutet man den BKW an und sagt, wir kommen 300 Millionen weniger über von der Nationalbank. Jetzt machen wir doch eine Sonderdividende von der BKW für 300 Millionen. Und das funktioniert tatsächlich. Also die BKW, die kann das. Ein anderer Fall, jetzt hier in der Nähe von unserem Studio, das ist die Regioenergie. Die Regioenergie ist ein staatsnaher Betrieb, gehört der Stadt Solothurn. Und die Stadt Solothurn hat kein Geld mehr. Oder? Die hat ihr Eigenkapital mehr oder weniger aufgebraucht. Und jetzt muss sie einfach schauen, woher kann man die Gelder holen, damit man so weiter vorwerken kann, wie man bis jetzt vorwerken hat. Man hat jetzt die Idee, dass man 50 Millionen Eigenkapital abholt bei der Regioenergie. 25 Millionen ist einfach mal Cash raus, oder? Und 25 Millionen können sie wieder zurückgeben, aber das müssen sie verzinsen, nachher ist dann ein Kredit nachher, oder? Also das ist absolut unglaublich, das ist schon fast das Perpetuum mobile, oder? Also jetzt tue ich daraus Folgendes schließen: Die Energiepreise sind viel zu hoch, weil es wäre ja unmöglich, dass eine Regioenergie als kleiner regionaler Betrieb einfach mal so rasch 50 Millionen abdrückt als ihr Eigentümer bei der Verwandlung oder Umwandlung in eine Aktiengesellschaft oder eine BKW, die in der Lage ist, im Bereich von hunderten Millionen einfach mal Löcher zu stopfen. Und Energie ist ja nichts anderes als letztendlich wieder, wenn sie überpreist ist, eine Steuer, die bei ihren Mitgliedern landet und die eigentlich ein Problem bekommen, weil sie einfach gestörte Energierechnungen haben, die völlig ungerechtfertigt sind.
Als Energiethema schaue ich auch aus Sicht von meinen Mitgliedern an, von den KMUs. Und da gibt es zwei Sachen, die eigentlich ganz wichtig sind. Das erste ist die Versorgungssicherheit, dass wir genügend Energie haben. Und das zweite ist, dass wir auch Preise haben, die erschwinglich sind, dass wir günstige Energie haben. Bei der Versorgungssicherheit, da bin ich ganz nah dran in der Branche. Im Winter 2022, wo wir von Bundesbern mit Kontingentierungsplänen konfrontiert worden sind, wo es geheissen hat, könnt euch mal darauf einstellen, möglicherweise langt die Energie nicht. Wir haben die Pläne vor die Nase geknallt bekommen, wo dann gelautet haben, ja, man könnte ja dann in einem Fall von einem Engpass eine Maschine in einem Betrieb 4 Stunden laufen lassen und dann wieder 4 Stunden abstellen. Und das war ein einprägendes Erlebnis für mich.
Haben das Sie das damals geglaubt? Haben Sie das geglaubt?
Oder was habe ich geglaubt?
Ja, dass das wirklich so könnte sein. Ja, oder haben Sie gesagt, dass mir jetzt irgendjemand etwas erzählen, damit ich möglichst viel Angst bekomme?
Also ich habe Respekt bekommen vor dieser Thematik Versorgungssicherheit. Und uns ist allen vor Augen geführt worden, es ist nicht gottgegeben, dass wir genügend Energie haben
und,
in der Schweiz.
Und warum haben wir plötzlich, also die Staumauern sind immer noch gleich hoch, die AKWs, ausser das im Kanton Bern, wo man langfristig geplant hatte zum Abstellen, sind alle immer noch da gewesen. Wunderbar. Wo war eigentlich das Problem gewesen? Plötzlich haben wir ein Problem, das wir vorher gar nicht hatten, oder?
Damals war das Problem offenbar das gewesen, dass beispielsweise die meisten französischen AKWs gerade in der Revision waren und weitere Faktoren negativ sind durchgeschlagen haben. Und dann ist das irgendwie so ein riesiger Klumpen geworden, wo dann nachher eigentlich in Westeuropa dann plötzlich eine Situation entstanden ist. Ups, möglicherweise haben wir zu wenig Energie.
Also wir haben also zugegeben, dass wir im Prinzip vor allem im Winter abhängig sind von diesen französischen Atomkraftwerken. Faktisch, oder, mit dem?
Offenbar. Für mich war das ein Zeichen gewesen, dass wir wirklich dafür sorgen müssen, dass wir in der Schweiz genügend Energie produzieren.
Und was macht jetzt der Gewerbeverband dafür? Also, wenn wir die 5,5 Millionen Dächer vollpflastert haben mit Solarpanels, die alle im Sommer wunderbar funktionieren, aber im Winter dummerweise nicht oder nur noch sehr beschränkt, und dafür tun wir Atomkraftwerke dann irgendwann abstellen oder nicht ersetzen. Ich sage jetzt, wie dumm kann man eigentlich sein?
Wir haben eine gewaltige Herausforderung in der Energiefrage und insbesondere bei der Stromproduktion. Wir müssen von 60 auf etwa 90 Terawattstunden. Wir haben CO2-Absenkungspfade, die vorgegeben sind. Das heisst, wir müssen eigentlich immer mehr Strom einsetzen, wenn wir weiterhin die Energie haben wollen, die wir heute haben, und die Energie haben wollen, die wir in Zukunft brauchen. Was heisst das? Das heisst, dass wir aufhören müssen, in Technologieverbot zu denken. Wir müssen unbedingt jegliche Technologien in Betracht ziehen, um die nötige Energie in der Schweiz zu produzieren, die wir brauchen.
Das heisst, das Aufheben vom Verbot von einer Technologie, sprich insbesondere vom Atomkraftwerk.
Das ist korrekt.
Man sagt, es dauert etwa 20 Jahre lang, um ein Atomkraftwerk aufzubauen. Und dann sagt man auch, es will das gar niemand mehr finanzieren. Das Geld ist gar nicht dazu, also ohne Subventionen geht das gar nicht. Hat man das schon mal bei Ihnen näher angeschaut mit den Energiefirmen zusammen? Stimmt das eigentlich? Brauchen die unbedingt Subventionen, um wieder so ein Atomkraftwerk aufzubauen? Muss der Bürger wieder mithelfen, um das aufzubauen? Oder können die mit den horrenden Energiepreisen, die wir heute aktuell haben, nicht eigentlich wunderbar kutschieren?
Also Aussagen muss man immer auch im Kontext der Rahmenbedingungen, die gerade herrschen, beurteilen. Und im Moment haben wir Rahmenbedingungen, wo sehr viel Förderung in die neue erneuerbare Energien hineingeht. Und darum erstaunt es ja nicht, dass dann die übrigen Energieträger oder Produzenten sagen, das ist jetzt im Moment unter diesen Rahmenbedingungen nicht so wahnsinnig attraktiv. Wir müssen aber langfristig denken. Wir müssen wirklich uns überlegen, was haben wir an Produktionskapazitäten im Jahr 2040, 2050, 2060. Wir müssen auch in Betracht ziehen, dass die heutigen AKWs irgendwann mal nicht mehr können weiterlaufen. Wir müssen sie so lange laufen lassen, wie sie sicher können laufen. Ich glaube, Mühlenbergen abbauen jetzt ist eigentlich schon erstaunlich. Oder? Das ist ein AKW, das man hätte weiterführen können, wird jetzt abgebaut. Ich glaube, das müssen wir verhindern. Gleichzeitig müssen wir alle übrigen Technologien weiterentwickeln. Das heisst, es ist komplett falsch, wenn wir jetzt im Voraus eine Technologie würde quasi verbieten und aus dem Optionsmenü, das wir weiterverfolgen müssen, ausschliessen.
CO2-neutrale Energie gibt es ja eigentlich gar nicht. Egal, ob das Solartechnologie ist, die Module müssen produziert werden. Ich habe vielleicht im Haus Batterien, die Batterien müssen gemacht werden. Das gibt Umweltsünden. Sind wir nicht irgendwie neu ein bisschen gefangen in diesem Energiebereich, wo wir etwas aufbauen, wo wir heute schon wissen, es wird nicht funktionieren?
Ja, ich glaube, das ist etwas, was man immer wieder überprüfen muss. Oder? Sind wir auf dem richtigen Weg? Und was sicher falsch ist, ist, wenn man sich dieser Frage mit ideologischen Scheuklappen stellen. Es ist ganz wichtig, dass man die Fakten anschaut, so wie sie sind, und sich dann ganz nüchtern überlegt, was brauchen wir, um die Probleme zu lösen, ohne bereits schon zum Voraus gewisse Technologien auszublenden.
Was hören wir von euch, vom Gewerbeverband in Sachen Energie in Zukunft?
Wir haben verschiedene Stellungnahmen in diesem Bereich, die jetzt abgegeben werden. Wir werden den Bundesrat auch unterstützen bei der Weiterverfolgung von seinem Grundsatzentscheid, den er ja schon gefällt hat, im Rahmen von der Erstbeurteilung von der Blackout-Initiative. Dort hat der Bundesrat angekündigt, einen Gegenvorschlag zu erlassen. Dort geht es eben genau darum, und die Frage, die ich vorhin gesagt habe, macht es Sinn oder nicht, dass wir gewisse Technologien, da jetzt die Atomtechnologie, zum Voraus ausschliessen. Meines Erachtens und auch in der Beurteilung vom SGV macht das keinen Sinn und wir werden uns in diese Richtung auch weiterhin äußern.
Wenn wir uns vom SGV würden wünschen, dass gewisse Parolen auf Ehrlichkeit überprüft werden, das wäre ja eigentlich noch eine tolle Geschichte. Ich mache ein Beispiel. Beim Stromgesetz hat man gesagt, so und so viele Wasserkraftwerke können ausgebaut werden. Also wir werden so und so viel mehr Kapazität aus Wasser bekommen, was ja für mich jetzt mal a priori sehr sympathisch tönt. Und kaum ist die Abstimmung durch, gewackelt eins nach dem anderen von diesen Wasserkraftwerken. Wir können technisch gar nicht erhöhen, wir können Umweltschutz technisch vermutlich gar nicht erhöhen. Also wir werden nur ein Bruchteil von dem, was man eigentlich erwartet hat, werden wir können, mit Wasser machen. Also schon dort haben wir kurze Zeit, ein paar Wochen oder Monate nach so einer Abstimmung, wo man uns alles oben abgebettet hat, feststellen, es ist gelogen worden. Wäre das jetzt nicht auch der Gewerbeverband, der solche Sachen untersuchen müsste, hat man ja können bei diesen 20, 30 potenziellen Wasserkraftwerken fragen, ist das überhaupt möglich? Funktioniert das? oder werden wir eigentlich angelogen?
Gut, also wir haben uns auch vor der Abstimmung über das Energiegesetz über den Mantelerlass keine Illusionen gemacht und ich habe immer gesagt, das wird nicht lange. Darum brauchen wir mehr. Wir haben jetzt festgestellt, dass eigentlich die meisten von diesen Wasserkraftprojekten blockiert sind. Blockiert sind genau von diesen Kreisen, die immer wieder den Ausbau von der neuen erneuerbaren Energieträger fordern. Das geht nicht auf. Und ich glaube, darum ist dort eine Ehrlichkeit gefragt.
Aber können wir ja mit dem jetzt, jetzt müssen wir ja das ein bisschen ausbeindeln und sagen, wir sind eigentlich in der Abstimmungsbroschüre angelogen worden. Das stimmt einfach nicht. Oder? Die haben schon vorausgewusst, dass sie ihre Staumauern nicht können hochtun können. Und das sollte man doch jetzt eigentlich ausnutzen, auch für die nächsten Abstimmungen, die wieder im Bereich Energie werden sind, dass das Volk ein bisschen kritischer ist und nicht einfach alles glaubt, was da geschrieben wird.
Mit Blick nach vorne müssen wir die Realitäten anschauen. Und wir sehen jetzt mit Blick in den Rückspiegel, dass genau die Kreise, die immer von neuer, erneuerbaren Energien reden, wenn es dann wirklich konkret wird, Bremsen auslösen. Bremsen in Form von Einsprachen, in Form von Beschwerden, damit wir diese Projekte gar nicht fürsche bringen können. Und das Learning, das müssen wir jetzt mitnehmen mit Blick nach vorne und wir müssen realistische Beurteilungen vornehmen und entsprechend Entscheid treffen.
Wir kommen in Diskussion mit der EU. Es geht um ein neues Rahmenabkommen. Die einen reden vom Rahmenabkommen 2.0, wie sie sagen, es ist ein Bündel, das nicht mit Bilateralen etwas zu tun hat, sondern das ist eine ganz komplette Gesetzgebung, die hier auf uns zuschwappt, wo wir gewisse liberale Grundsätze verroten. Die anderen reden von einem bilateralen 3, das klingt so wunderbar harmlos. Und der Gewerbeverband sagt, ja, wir tun uns dann schon äußern, aber dann, wenn wir wissen, um was es überhaupt geht. Wäre das jetzt nicht die Aufgabe vom Direktor, vom Gewerbeverband, eigentlich die Stimmung aufzunehmen und zu sagen, jawohl, das geht so nicht, auf die eine oder auf die andere Seite? Ich weiß ja nicht, wie der Gewerbeverband dann wird reagieren.
Der Gewerbeverband hat immer gesagt, er tut dann eine Beurteilung vornehmen, wenn das Verhandlungsergebnis da ist, wenn es auf dem Tisch liegt.
Ist das nicht ein bisschen spät? Eigentlich müssen wir ja dann auf den Druck machen, wenn man am Verhandeln ist, oder? Dass die Verhandler überhaupt wissen, was ist ihr Spielraum?
Wir haben Eckpunkte definiert, die wir uns schon geäussert haben zum Verhandlungsmandat. Beispielsweise, dass es nicht angehen kann, dass wir in der innenpolitischen Diskussion die flankierenden Massnahmen ausbauen. Das ist ja das, was Gewerkschaften fordern. Sie wollen ja eigentlich jetzt die Verhandlungen zum Anlass nehmen, dass man noch das Arbeitsrecht und das heutige flexible Arbeitsmarktmodell einschränken. Und damit würden wir eigentlich ganz einen wichtigen Standortvorteil, den die Schweiz heute noch hat, nämlich den liberalen Arbeitsmarkt, beschädigen. Darum haben wir dort immer gesagt, und wir sagen das jetzt auch weiterhin, es kann nicht sein, dass man im Rahmen von diesen EU-Verhandlungen innenpolitisch den Gewerkschaften angibt und die flankierenden Massnahmen dort ausbauen. Da heben wir ganz klar dagegen.
Das bedeutet, ihr habt etwas gegen die flankierenden Massnahmen. Gewerkschaften haben auch etwas gegen die flankierenden Massnahmen, nämlich, dass sie nicht ausgebaut werden. Die einen haben etwas dagegen, dass die Abstimmung vermutlich nicht unterstellt werden soll an den Ständen, oder? Dass die Stände nicht dürfen mitreden dürfen, sondern dass es nur die Mehrheit ist. Die anderen sagen, die Stände müssen unbedingt rein. Also, ich glaube, die Schweiz ist sich überhaupt nicht einig, was hier eigentlich abgehen soll. Sollte man das nicht einfach abbrechen und sagen, Kollegen, es ist jetzt mal gut, wir lassen alles, wie es ist. Wir haben ja ein Freihandelsabkommen, wir haben bilaterale 1 und 2. Lassen wir doch die mal schädern. Vermutlich würde auch die EU mal sagen, okay, dann lassen wir das Ding halt einfach mal schädern, weil es ist einfach zu viel Abhängigkeit, weil wenn man die Zahlen anschaut, also ich habe ein Dossier studiert, das im August rausgekommen ist, vom Bund über Handelsabkommen oder Handelswege, wenn man sagt, wie viele Franken oder Euros gehen eigentlich hin und her. Und da müssen wir uns eigentlich nicht schämen, im Gegenteil. Also wir beziehen gewaltig viel aus Deutschland, wir beziehen gewaltig viel aus Frankreich, aber auch aus Amerika. Also wäre nicht der Moment da, wo man eigentlich müsste sagen, hört auf, eigentlich die ganze Schweiz verrückt machen?
Im Moment wird immer noch verhandelt zwischen der Schweiz und der EU. Und der Gewerbeverband, wie auch andere Kräfte, haben gesagt, gut, gehen wir mal verhandeln. Und wir schauen nochmal das Verhandlungsergebnis an, wenn es da liegt, auf dem Tisch liegt, und dann werden wir dann auch die Beurteilung vornehmen.
Wie sehen Sie den Druck, der jetzt aufkommt, von allen Seiten her? Also, nehmen wir jetzt gerade das Beispiel von der Befragung der Stände. Also, wir haben ja bei einer Initiative, wenn Sie eine Initiative ergreifen, dann müssen Sie zwangsläufig A, die Mehrheit der Schweizer Bürger haben, die dürfen abstimmen, und gleichzeitig brauchen Sie die Mehrheit der Kantone. Und wenn die Mehrheit der Kantone nicht erreicht wird, dann geht das Bach ab. Das ist passiert bei der Konzernverantwortungsinitiative das letzte Mal. Dann ist eigentlich, die Schweizer sind eigentlich dafür gewesen, aber die Mehrheit der Stände sind dagegen gewesen. Und ich denke, mittelfristig sind alle froh gewesen, dass das zu Boden ist. Die EU hat mittlerweile reagiert und hat eigene so, Regeln aufgestellt. Und es kommt jetzt wieder auf neu. Also manchmal ist es ja nicht schlecht, wenn die Stände sagen, jetzt müssen wir doch mal bremsen. Jetzt ist mal gut, oder? Hört auf, umhypern, und wir reden später noch mal drüber.
Der SGV hat immer gesagt, es braucht am Schluss ein mehrheitsfähiges Verhandlungspaket. Also das, was rauskommt aus diesen Verhandlungen, muss mehrheitsfähig sein. Das bedeutet, dass es wirklich muss in breiten Schichten abgestützt sein. Der Punkt, den Sie noch erwähnt haben, oder, mit diesen Nachfolgetätigkeit in der EU, was Konzernverantwortungsinitiativen betrifft. Lassen Sie mich dazu noch etwas sagen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir stellen da fest, dass wir zunehmend Regulierungen haben im Bereich von der Nachhaltigkeit, wo direkt oder indirekt auch Schweizer Unternehmen betreffen. Und das unabhängig davon, ob wir jetzt etwas abmachen mit der EU oder nicht. Weil da wirkt schlicht und einfach die Macht des Faktischen. Wir sehen das bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung, wo direkt auch Schweizer Unternehmen einhalten müssen.
Die Frage ist einfach, wie lange hat die EU überhaupt noch Kraft, gewissen Unsinn zu produzieren? Ich mache Ihnen ein Beispiel von der Autoindustrie. Toyota, und dann sind wir nicht ganz genau behaftet auf Prozent, aber Toyota hat, glaube ich, etwa 250'000-270'000 Mitarbeiter. Baut mehr Fahrzeuge wie der Volkswagen-Konzern, der über 600'000 Mitarbeiter hat. Also wir haben einen Effizienzfaktor 3 in Japan gegenüber der Effizienz in Deutschland. Und jetzt, wenn die Deutschen nur ein bisschen darüber nachdenken, dass sie das eine oder andere Werk schliessen können, um einen gewissen Effizienzgewinn zu bringen und die Fahrzeuge nicht mehr so teuer produzieren müssen, dann geht ein riesengroßes Geschrei los und der Konzern ist eigentlich wie paralysiert und sagt, ja, dann halt, oder? Aber dann müsst ihr vom Staat auch zahlen, oder? Dann tun wir einfach uns wieder subventionieren. Also wir sind dort in einem Unding drin. Also eben das Beispiel Effizienz 1:3, das ist ja brutal, oder?
Ja, also wir stellen fest, in den westeuropäischen Staaten hat sich die Wirtschaft in den letzten paar Jahren nicht positiv entwickelt und die Rahmenbedingungen auch nicht. Wir haben auf der europäischen Ebene der EU Green Deal, oder, wo ja das Programm war von der alten Kommission. Und da daraus heraus sind verschiedene Nachhaltigkeitsregulierungen, Bürokratiemonster gewachsen, wo man jetzt auch muss feststellen, ganz ernüchtert, oh, hoppla, das können wir echt gar nicht umsetzen, ohne dass wir unsere Unternehmen auf Deutsch gesagt kaputt machen tun. Da hat es jetzt ein Spaß, aber immerhin ein Erwachen gegeben. Und wir haben jetzt ja auch bei der neuen Kommission jetzt da die Wettbewerbsfähigkeit, der Wettbewerb, der im Vordergrund soll stehen in der EU-Politik. Und man nimmt jetzt nach und nach Abstand von dem Green Deal. Aber er zieht natürlich weiterhin Bremsspuren nach sich. Das ist etwas, wo wir auch behalten müssen. Und wenn es eben um die Frage geht, was soll die Schweiz von diesen Regulierungen nachvollziehen und was eben nicht. Ich glaube, dann gilt es, nichts zu überhasten. Wir haben jetzt am Beispiel von der EU-Entwaldungsverordnung gesehen, dass die EU von sich aus kurz vor der Inkraftsetzung von diesem Verordnungspaket gesehen hat, oh, wir können es nicht umsetzen, wir können es mal verschieben, und es gibt auch einen Konsens. Die Leute sagen, wahrscheinlich wird das gar nicht umgesetzt werden. Also für die Schweiz heisst das, nichts überstürzen, praktikable, pragmatische Lösungen finden, wo man kann umgehen mit dem Spannungsfeld von der extraterritorialen Wirkung von der EU-Rechts.
Aber die Schweiz ist ja schon die einfach immer vorausspringen, oder? Wir nehmen die OECD-Steuer für Konzerne. oder, wo beispielsweise von den Amerikanern einfach nicht umgesetzt werden. Oder? Die sagen, die können uns blosen. Oder? Wir setzen das um, was uns passt und sicher nicht, was die OECD uns da sagt. Oder? Also die Amerikaner sind sowieso, wenn die OECD etwas in ihrem Sinn sagt, dann setzen sie es durch. Oder? Und wenn die OECD etwas gegen ihren Sinn sagt, dann sagen sie, die können uns blosen. Aber die Schweiz ist gegangen und hat das Ding einfach eingeführt. Oder? Was soll denn das? Oder?
Ich bin mit Ihnen einig, dass man soll nicht Streber sein und immer alles sofort umsetzen, sondern man muss letzten Endes im Interesse des Landes, im Interesse der Wirtschaft, der Unternehmen, der Bevölkerung das Beste machen. Das Beispiel, das ich vorhin gesagt habe, die Entwaldungsverordnung, das zeigt auch sehr schön, oder? Dass es sich wirklich gelohnt hat, mal zuzuwarten in der Schweiz. Es hat da auch Unternehmen gegeben, die zusammen mit Umweltschutzverbänden, mit NGOs Druck gemacht haben, dass wir jetzt das sofort in der Schweiz auch umsetzen. Das hätte einen riesen Bürokratieapparat nach sich gezogen. Das hätte auch zu neuen, noch mehr Beamten geführt beim Staat. Und da ist jetzt gut gewesen, dass man dem Druck standgehalten hat und dass man gesagt hat, halt, das machen wir jetzt nicht. Wir suchen pragmatische Wege, wie wir mit dem umgehen können. Aber man muss nicht einfach alles eins zu eins, was so Blödsinn da produziert wird, nachvollziehen.
Gehen wir nochmal zur Konzernverantwortung. Also die EU hat mittlerweile ein Reglementarium aufgebaut, wo Pflichten da sind, dass man Menschenrechte einhält. Das klingt alles wunderbar und gut. Oder? Das ist eigentlich unbestritten. Das Problem ist, dass jetzt Konzerne, Grosskonzerne in der Schweiz, die weltweit tätig sind, sagen, wir wollen keine Ärger, wir übernehmen das jetzt, oder? Wir halten uns an das, was sie ja sowieso setzen an und für sich, oder? Also rein aus moralischen Grundlagen und vielleicht weniger aus gesetzlicher Tätigkeit. Und jetzt gibt das wieder Formalisierungen, brutale Formalisierungen mit einer umgekehrten Beweislast, wo ich muss sagen, jawohl, ich habe das eingehalten, ich habe dort kein Güssel produziert in diesem Land, das weit, weit weg ist. Und das hat ja auch einen Impact auf Zulieferer letztendlich. Also jetzt, der grosse Konzern kann ja, der hat grosse juristische Abteilungen, der hat Formalisierungsabteilungen, der hat alles, oder? Und der KMU, der zuliefert, der im Sandwich innen ist, der ist ja nachher auch betroffen. Und das ist jetzt wieder ihre Klientel, die letztendlich gefragt ist, dass sie plötzlich wieder müssen etwas machen müssen, zusätzlich. Und dann kommt dann wirklich der Moment, der Tag hat ja 24 Stunden und dann kommt ja noch die Nacht dazu.
Also damit sprechen Sie das zentrale Problem der Regulierungskosten für KMU an. Wenn Sie eine Regulierung einhalten als KMU, die 50, 100 Mitarbeitende hat, dann ist das für Sie natürlich ein verhältnismäßig viel grösserer Aufwand, den Sie betreiben müssen, um die Regulierung einzuhalten, als ein Konzern, also ein Grossunternehmen, wo grenzüberschreitende, länderübergreifende Stäbe hat, der Spezialisten, die das kann, über mehrere Länder regeln. Das bedeutet, dass wir bei jedem Gesetz, bei jeder Regulierung, die gemacht wird, uns müssen einfach bewusst sein, und ich komme zurück auf das, was ich eingangs von dem Gespräch gemacht habe, dass die grosse Mehrheit von den Unternehmen in diesem Land KMU sind, ja, dass sie sogar KU sind, dass wirklich Kleinunternehmen sind. Und selbst KMU-Ausnahmen von so Regulierungen nützen eben häufig nichts. Sie haben das Beispiel sehr schön gesagt mit der Lieferkette. Wenn ein grosses Unternehmen direkt erfasst wird von diesen Pflichten, von diesen Berichterstattungspflichten, Reportingpflichten und so, was macht das grosse Unternehmen? Ja, es gibt natürlich die ganzen Pflichten weiter an ihre Lieferanten, egal ob das grosse Unternehmen sind oder kleine Unternehmen. Und damit betrifft das auch ein KMU. Also nützt das eigentlich gar nichts, wenn der direkte Anwendungsbereich von dieser Regulierung eine KMU-Ausnahme vorsieht, weil in der Praxis wird das indirekt weitergegeben.
Er ist in der Pflicht drin
und darum muss man wirklich von Beginn an, oder, aufpassen mit der Regulierung und sich immer überlegen, was bedeutet das am Schluss für das Kleinunternehmen, das das dann nachher in der Lieferkette muss umsetzen muss.
Damit haben Sie faktisch auch das Rahmenabkommen eigentlich schon abgeschossen mit diesen Argumenten. Urs Fuhrer, Direktor vom Gewerbeverband, vom Schweizerischen Gewerbeverband. Zwei Themen zur Auswahl: Berufsbildung, Autobahnen.
Ich wollte jetzt noch etwas zu dem sagen, was Sie gesagt haben. Also damit habe ich das Rahmenabkommen nicht abgeschossen, sondern nochmal, dass wir prüfen, wenn das Ergebnis vorliegen tut. Und ganz wichtig, das wollte ich schon noch sagen, oder? Also wenn man über Nachvollzug redet, dynamischen Nachvollzug von Recht, ganz wichtig, eben vor dem Hintergrund, den ich vorhin gesagt habe, ist, dass man die Verhandlungspakete ganz klar definieren und die Abgrenzungen vornimmt. Es gilt zu verhindern, dass man eine undefinierbare Anzahl von Regulierungen übernehmen und der Vorteil von dem Paketansatz ist eben ganz genau, dass man dort einzelne Pakete definieren und nur innerhalb von dem Paket ist die dynamische Rechtsübernahme überhaupt ein Thema. Das bedingt aber, dass man wirklich die Pakete sauber dort abgrenzen, dass man Leitplanken dort setzen und man werden, wenn das Ergebnis von diesen Verhandlungen vorliegt, prüfen, ob die Leitplanken tatsächlich eingehalten werden.
Vielleicht kommen Sie zu spät dann. Also sind jetzt weggekumpen. Ich habe gefragt, machen wir Berufsbildung oder Autobahnen? Sie sind wieder zurückgekumpen. Zu meinem Lieblingsthema unter anderem, also das EU-Abkommen. Ich kann gerne noch ein bisschen drauf bleiben. Wir sind ja jetzt dran, gewisse Formulierungen zu machen, vor allem bei den Gegnern von der Ständemehrheit, dass sie sagen, ja, wir können ja gleich irgendwelche Scharmützel fahren. Wir tun das einfach in die Verfassung hinein, bevor wir das Abkommen unterschreiben. Also so kurliges Zeug. Also wie wenn sie einen Vertrag unterschreiben würden, wo drin steht, sie dürfen nicht mehr einschnaufen und ausschnaufen. Und dann sagen, ja, ich tue meiner Grossmutter mache ich einfach noch ein Abkommen, wo ein bisschen Sauerstoff ist und dann gehe ich dort rein, ein bisschen Sauerstoff holen. Also völlig absurd, völlig blöd, oder? Also einen Vertrag unterschreibt man ja nur dann, wenn er klipp und klar ist, oder?
Ich habe jetzt etwas müssen korrigieren, was mir das Maul gelegt haben, Herr Sauser. Und jetzt gehen wir doch auf die Autobahnen. Autobahnen ist mein Lieblingsthema.
Also, lassen Sie mich
über Autobahnen reden. Autobahnen, das ist ganz ein wichtiges Thema, weil die Autobahnen, das sind die Schlagadern der Wirtschaft. Die Autobahnen, die decken in diesem Land nur 3% oder nicht einmal 3% vom gesamten Strassennetz ab. Sie tun aber über 70% vom Güterverkehr absolvieren oder bewältigen. Und die Zahlen zeigen, wie wichtig das ist, dass das fließt auf den Autobahnen, insbesondere für das Gewerbe. Und wir haben am 24. November eine Volksabstimmung, wo es darum geht, ob wir die Engpässe, die heute bestehen, in einer Region vom Genfersee bis auf St. Gallen, bis in die Ostschweiz, ob wir die Engpässe können beseitigen oder nicht. Dagegen haben die Umweltschutzverbände das Referendum ergriffen und der SGV ist da im Lead, die Kampagne zu führen, damit wir die Autobahnen auch so bauen können, respektive die Engpässe können so beseitigen, wie das geplant ist.
Brauchen wir das? Können wir nicht die vollautomatischen Auto, die selber fahren und dann kann man 30 cm Abstand vom nächsten machen und damit braucht es den Ausbau gar nicht?
Natürlich braucht es den Ausbau trotzdem. Sie haben auch Herausforderungen im Unterhalt vom Strassensystem. Die Vorlagen, die tun eigentlich zum grössten Teil die Unterhaltbarkeit vom Nationalstrassensystem gewährleisten. Nehmen Sie ein Beispiel, ein Tunnel, der soll saniert werden. Das sind Bauarbeiten, die mehrere Jahre dauern, damit während diesen Bauarbeiten nicht ein Ausweichverkehr entsteht, durch Städte, durch Dörfer durch, braucht es halt eine zweite Röhre, so wie das auch im Gotthard gemacht wird. Und das wird in einem Teil von diesem Projekt sichergestellt. Bei anderen Teilen von dieser Abstimmungsvorlage geht es darum, dass man möchte heute bestehenden Ausweichverkehr durch Dörfer entlang von der Autobahn verhindern. Es gibt da so neuralgische Punkte, die es regelmässig stauen tut. Und Sie haben ja auch das GPS im Auto, wie jeder Mann und jede Frau heutzutage. Da wird ja dann automatisch angezeigt, wodurch man muss fahren muss. Das führt dazu, dass wir heute eigentlich eine Situation haben, die unhaltbar ist, dass Dörfer verstopft werden, der Ausweichverkehr, die Lebensqualität sinkt in diesen Dörfern. Wir müssen dafür sorgen, dass der Verkehr wieder zurück auf die Autobahnen geht.
Warum haben wir es eigentlich nicht geschafft, dass viel mehr auf die Bahn ist gegangen? Es ist, glaube ich, immer noch ein Bruchteil geht auf die Bahn und es ist immer noch die Mehrheit, die auf den Strassen passiert. Und das, das Thema, das machen wir jetzt, glaube ich, etwa 50 Jahre haben wir das Thema. Verlagerung auf Bahn und aufhören mit den Strassen und LKWs, die umeinander fahren und Benzin und Diesel brauchen. Aber irgendwie sind wir immer von der Realität wieder eingeholt worden.
Die Realität ist genau die, es braucht alles. Es braucht alle Verkehrsträger. Es ist nicht das gegeneinander Ausspielen von Verkehrsträgern. Es ist nicht Bahn oder Strasse. Es ist nicht Strasse oder Bahn, sondern es ist Strasse und Bahn. Schauen Sie, wenn Sie möchten, beispielsweise den ganzen Strassenverkehr heute oder wenn Sie möchten, das erreichen, dass der Strassenverkehr auf die Bahn geht, so müssten Sie Bahnvolumen, Bahninfrastruktur verdoppeln und würden nur 11% vom heutigen Strassenverkehr absorbieren können. das zeigt, wie effizient das der heutige Strassenverkehr ist, wenn er über die Nationalstrasse kann abgewickelt werden kann. Und darum müssen wir die Engpässe, die heute bestehen, das sind ganz definierte Engpässe, die müssen wir beseitigen. Das ist eigentlich gar keine grosse Geschichte, wir müssen es einfach machen.
Das Instrument vom Referendum und das Instrument von der Initiative wird immer wie mehr gepackt, sei das von den Exponenten, links oder rechts, die sich versuchen, Gehör zu verschaffen. Wie sieht das vom Gewerbeverband aus? Was kommt in näherer Zukunft vom Gewerbeverband?
Ja, dass das Volk sich regelmässig aussprechen kann, für oder gegen eine Vorlage, ich glaube, das macht auch Sinn. Das macht die direkte Demokratie aus. Und da muss man auch mal etwas aushalten, wenn es ein bisschen schief kommt. Aber es ist natürlich ganz wichtig, dass sich die Wirtschaftsverbände in diesem Bereich aktiv betätigen. Wir haben Vorlagen jetzt, die sich am Horizont zeigen. Die sogenannte Umweltverantwortungsinitiative, die kommt irgendwann nächstes Jahr zur Abstimmung. Die verlangt auch etwas, was völlig illusorisch ist, dass man nämlich umgerechnet in der Schweiz nur ein Planet würde oder anteilsmässig dürfte brauchen. Das würde zu einem massiven Wirtschaftsreduktion Aktionsvorgang führen. Darum werden wir das bekämpfen. Ein anderes Thema, das im Sommer ja sehr stark auch kommentiert worden ist von den Medien, ist die Enteignungsinitiative der Jungsozialisten. Die wollen ja eine Erbschaftssteuer einführen von 50% auf Vermögen von über 50 Millionen. Und mit dem Geld, das sie sich versprechen einzunehmen, wollen sie dann die Wirtschaft sogenannt ökologisch-sozial umbauen. Also das sind Ökokommunisten, die das System ändern wollen und damit eigentlich oder auch die Unternehmer, die Familienunternehmer enteignen. In diesen Bereichen wird sich der Gewerbeverband aktiv betätigen in den Abstimmungskampagnen, weil das sind gefährliche Abstimmungen. Da müssen wir auch tätig werden, um eben auch der Bevölkerung aufzuzeigen, was alles auf dem Spiel steht.
Wir haben vorher darüber geredet, ganz kurz, dass Abstimmungsbüchle zum Teil nicht stimmen. Also, ich habe es erzählt von den Kraftwerken, von den Wasserkraftwerken, wo man davon ausgehen konnte, dass man das schon gewusst hat damals, dass die Menge gar nicht ausgebaut werden kann. Und trotzdem hat man das uns Bürger so verkauft. Wir gehen zur AV, oder? Dann stellt man fest, dass sich der AV irgendwie um 4 Milliarden verrechnet hat. Und 3 Wochen später hört man, ach, vielleicht hat sie sich sogar noch ein bisschen mehr verrechnet. Und also eigentlich wäre es ja der Wunsch des Bürgers, dass er diesen Abstimmungsunterlagen wieder vertrauen kann. Habt ihr da irgendetwas vor, dass ihr da stärker recherchiert und mehr an die Glaubwürdigkeit appelliert von diesen Abstimmungsunterlagen?
Wir verlangen vom Bund, dass er seine Arbeit macht, dass er seine Arbeit richtig macht. Es hat genug Beamte beim Bund, die gut bezahlt sind, wo man erwarten kann, dass er die Zahlen, die er tut, ausarbeiten, auch stimmen tun. Das ist das, was man fordert vom Bund. Mit Blick auf die ganzen Zahlen und Abstimmungen, ich glaube, muss man auch immer wieder auch sich die Frage stellen, um was geht es eigentlich bei dieser Abstimmung. Zahlensalat, das ist eine Spielwiese für Taktiker, aber man muss sich eigentlich bei jeder Abstimmung fragen, um was geht es im Kern von dieser Vorlage. Wenn Sie jetzt die Altersvorsorge, die AHV angesprochen haben, da geht es darum, dass wir halt glücklicherweise immer älter werden, das ist das Schöne, aber irgendjemand muss das auch finanzieren, wenn wir halt in diesem Alter weiterhin in die Rente gehen können, wo wir heute gehen. Deshalb braucht es da strukturelle Reformen. Da müssen wir ohne ideologische Scheuklappen auch da wirklich Fakten anschauen und gute Lösungen entwickeln.
Urs Fuhrer, Direktor vom Schweizerischen Gewerbeverband, herzlichen Dank, dass Sie bei Aktiv Radio vorbeigekommen sind.
Danke Ihnen, Herr Sauser.
Aktiv Radio Interview.